Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen hier bei Radio Neue Hoffnung zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören heute von Roger Libby eine sehr interessante Botschaft mit dem Thema Der Messias in der Stiftshütte. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Guten Morgen, ich möchte alle herzlich begrüßen. Ich habe das Vorrecht, heute Morgen über das Thema der Messias in der Stiftshütte zu sprechen. Es geht also um das transportable Heiligtum aus der Frühgeschichte Israels. Warum der Messias in der Stiftshütte? Aus dem Alten Testament konnte man wissen, dass die Stiftshütte in all ihren Einzelheiten auf den Messias, den verheißenen Erlöser, hinweist. In Jesaja 8, Vers 14, wo der Messias vorausgesagt wird als ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Strauchelns, und diese Stelle wurde von den alten Rabbinern in ihren Schriften als eine messianische Prophetie, eine Prophetie auf den Messias bezeichnet, da heißt es, er wird zum Heiligtum sein. Der Messias, der Tempel Gottes, weil Gott in ihm auf eine ganz besondere Weise unter uns Menschen gegenwärtig sein sollte. Weil der Messias selber Gott ist, das lehrt das Alte Testament. Und so konnte man also alttestamentlich wissen, alles hier weist auf den Messias, den verheißenen Erlöser für Israel und alle Völker hin. Dieses Thema bringt uns zurück in die Zeit, als Israel als Sklavenvolk in Ägypten war und schließlich unter der Führung von Mose aus Ägypten ausziehen konnte. Und das geschah nach strenger biblischer Chronologie im Jahr 1606 vor Christus. Sie gingen aus Ramsesstadt und Pithom im Nildelta raus durch das Rote Meer in die Sinai-Wüste und dort am Horeb, das war sehr bedeutsam, dort am Horeb in der Sinai-Wüste bekamen sie die Tora, das Gesetz. Zunächst die 10 Gebote als Zusammenfassung all der Hunderte von Geboten, die dann folgen sollten und die wir alle in den 5 Büchern Mose in unserer Bibel vorfinden. Die Tora war ein Siegel, ein Riegel und ein Spiegel. Ein Siegel der Heiligkeit Gottes. Die Gebote zeigen uns, wer Gott ist, im Kontrast zu uns Menschen. Und es ist ein Riegel, denn Gott hat diese Gebote gegeben, um einem Sklavenvolk, das frei geworden war, deutlich zu zeigen, Freiheit hat ganz klare moralische Grenzen. Also ein Riegel gegen ein falsches Leben, gegen eine falsche Freiheit. Und ein Spiegel, der tiefer zündet als unser Badzimmerspiegel. Denn sobald man die Gebote studiert und versucht auszuleben, stellt man fest, eigenartig. Immer dann, wenn es heißt, du sollst, spüre ich in mir irgendwie einen Drang, das nicht zu tun. Und wenn es heißt, du sollst nicht, einen Drang, genau das zu tun. Und so bringt die Tora, das Gesetz, das Problem der sündhaften Natur des Menschen plastisch ans Licht und macht es klar. Und eigentlich konnte Israel sehr früh merken anhand des Gesetzes, wir können gar keine Gemeinschaft haben mit Gott. Er ist heilig, wir sind unheilig. Und trotzdem hat Gott in der Tora, wir haben den Anfang gelesen, gerade vorhin, 2. Mose 25, Verse 1 bis 8, Gott hat Anweisungen gegeben, Israel soll diesen Tempel bauen, und in Vers 8, sie sollen mir ein Heiligtum bauen, damit ich in ihr Mitte wohne. Gott möchte mit Menschen Gemeinschaft haben. Er möchte in der Mitte von Menschen wohnen. Die Stiftshütte wird im Alten Testament mehr als 140 Mal genannt, auf Hebräisch Ohel Moed. Das heißt wörtlich nicht Stiftshütte, das war ein geschickter, erfundener Name von Luther, erfunden, das sollte ausdrücken, man stiftet etwas Gott. All diese vorgeschriebenen 14 Bestandteile, von denen wir vorhin gelesen haben, in 2. Mose 25, die sollte man Gott stiften. Es war also diese gestiftete Hütte. Aber wörtlich heißt Ohel Moed, das Zelt der Zusammenkunft. Und das zeigt, Gott möchte mit Menschen zusammenkommen. Und sehen wir, Das Wichtigste ist das eigentliche Zelthaus mit Heiligem und Allerheiligstem, wo die Bundeslade war. Da wohnte Gott in der Mitte von Israel. Aber sehen wir darum herum einen Vorhof, und der ist abgetrennt durch eine Trennung aus weißem Leinen, circa 2,5 Meter hoch. Warum diese Trennung? Nun, dieses weiße Leinen spricht von der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes, die wir in der Tora erkennen können, in all den gerechten Geboten Gottes. Und das macht klar, Gott ist so anders als wir, die wir von Natur unheilig sind, sodass es in Jesaja 59 heißt: Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten. Das ist Vers 1. Und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Missetaten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass ihr nicht hört. Die Schuld des Menschen, die Tatsache, dass wir alle in unserem Leben Gottes Gebote gebrochen haben, die machen eine Trennung. Wir sind getrennt von Gott. Nun, die gute Nachricht: Es gab einen Zugang. Aber nur einen einzigen. Und das ist dieser breite Türvorhang, der so in der Beschreibung in 2. Mose 25 bis 40, wo alle Details angegeben werden in der Stiftshütte, vorgeschrieben. Übrigens, der Tempel später, der Salomo-Tempel und dann der zweite Tempel zur Zeit des Herrn Jesus, diese Tempel waren viel größer als diese bescheidene Stiftshütte. Die Stiftshütte war der Tempel reduziert auf die einfachsten Linien. Aber sehen wir hier, der zweite Tempel in Jerusalem zur Zeit von Jesus Christus, der hatte dieses gigantische Tempelhaus, 52,5 Meter hoch. Dieses Tempelhaus war umgeben durch einen ersten inneren Vorhof. Dann kam ein zweiter, der Frauenvorhof. Und dann kam das heilige 500 Ellen Quadrat. Und dann noch die Erweiterung des Vorhofes der Heiden. Man kann also sagen, die Stiftshütte entspricht dem späteren Tempelhaus und diesem innersten Vorhof. Schauen wir uns also dieses ganz schlichte Heiligtum an, das eben den Heilsweg durch den Messias vorzeichnet. Also, wenn jemand merkte, ich bin von Gott getrennt durch meine Schuld, aber ich möchte auch mit Gott Gemeinschaft haben. Nicht nur er hat den Wunsch, in unserer Mitte zu wohnen, sondern ich möchte auch Gemeinschaft haben mit ihm. Dann musste er durch diesen Vorhang hineingehen. Und das erinnert uns nun an die Tatsache, dass Jesus Christus in Johannes 10, Vers 7 gesagt hat: Ich bin die Tür. Und Vers 9, ich bin die Tür, wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Jesus Christus, der Messias, ist also dieser Zugang zu Gott. Nur durch ihn können wir zu Gott kommen. Und die Tatsache, dass es nur diesen einen Zugang gab, verdeutlicht Johannes 14, Vers 6, wo Jesus Christus sagt: Ich bin der Weg, mit bestimmtem Artikel, ho, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und weiter sehen wir, dieser Vorhang bestand vorgeschrieben aus 4 Farben. In diesem Modell gibt es von jeder der 4 Farben exakt gleich viele Quadratmillimeter. Warum? Keine dieser Farben soll überwiegen. Alle weisen nämlich hin auf den Messias, Jesus Christus, auf seine Herrlichkeit. Da war vorgeschrieben roter Purpur, dann auch blauer Purpur, Karmesin und weißes Leinen. Was roter Purpur ist, wusste man lange nicht mehr. Im Judentum seit etwa 700 nach Christus, grob gesagt, wusste man nicht mal mehr, wie man roten Purpur herstellt. Und es war wirklich eine dramatische Geschichte. Ich habe das anderswo in einem Vortrag über die 2 erstaunlichsten Farben der Welt, findet man auf dem Internet, habe ich das dargestellt, wie man wieder herausgefunden hat, wie man roten Purpur herstellt und auch blauen Purpur. Roter Purpur, hebräisch Argaman, ist chemisch Dibrom Indigo. Aber diese Farbe hat es in sich. Als Kontrast, blauer Purpur, auf Deutsch klingt das ja ähnlich, auf Hebräisch ganz anders. Das ist Techelet. Und das sind Farben, die sind weit wertvoller als Gold. Heute wissen wir durch die archäologische Forschung, diese Farben wurden erfunden im Mittelmeerraum, im Bereich von Kreta, um 1750 vor Christus. Sie sehen, noch vor dem Auszug aus Ägypten, 1606. Wir hätten ein Problem, wenn der Auszug früher gewesen wäre als die Erfindung des roten und blauen Purpurs. Und zwar hat man diese Farben entdeckt, wie man die herstellen kann, und hat gleich gemerkt, oh, das ist etwas vom Wertvollsten, was es gibt. Das ist ideal, um die Klassenunterschiede zu markieren. Also wer Gewänder tragen konnte ab dieser Zeit mit blauem und rotem Purpur, von dem konnte man schon Kilometer entfernt wissen, das ist ein Superreicher. Und von all denen, die es nicht hatten, wusste man, das sind eben keine Superreichen. Und heute ist klar, das gewinnt man durch diese Meeresschnecke, Hexaplex trunculus. Ich sage das nur, weil man dann oft in älteren Büchern lesen kann, Murex trunculus, aber das ist dasselbe. Das sind nur zwei verschiedene Namen für das Gleiche. Und zwar muss man tauchen, und es ist ziemlich kompliziert, um die Mittelmeer durch Tauchen herauszuholen. Und dann muss man die an der richtigen Stelle, da wo die Eingeweide sind, muss man sie eindrücken. Und dann gewinnt man einen kleinen Tropfen, durchsichtig. Und jetzt kommt's, bis man das wieder herausgefunden hat. Wenn man diesen Tropfen mit Sonnenlicht in Verbindung bringt, entsteht blauer Purpur. Eine chemische Reaktion, die dann stabil wird, dann bleibt's. Und wenn man das eben am Anfang bewusst nicht dem Sonnenlicht aussetzt, dann entsteht roter Purpur. Auch ein chemischer Prozess und dann ist das stabil. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie viele Schnecken muss man haben, dieser Sorte, wenn man da eine größere Menge zusammenbringen will an blauem oder rotem Purpur. Es gibt eine Firma in Deutschland, Cremer Pigmente GmbH und Co. in Eichstätten, die produzieren 1 Gramm heute für 2450 Euro. Also ich habe gesagt, Gold ist nichts daneben. Und diese Farben wurden in riesigen Mengen in der Stiftshütte verwendet. Aber eben nicht, um zu markieren, ich bin reich und du bist arm, sondern um die Herrlichkeit des Messias vorzuschatten, vorzubilden. Der Hohepriester besaß in seiner 7-fachen Kleidung, beschrieben in 2. Mose 28, eine lange Toga aus blauem Purpur. Also kann man sich vorstellen, was nur diese Toga kostet. Das ist praktisch unbezahlbar. Fantastisch. Aber eben, der Hohepriester war ein Hinweis auf den Messias, der wirkliche, wahre, himmlische Hohepriester sein sollte. Und darum hatte diese blaue Toga als Hinweis, dass der wahre Hohepriester, der Messias, der einmal durch sein eigenes Opfer Erlösung und Vergebung bringen würde, all die Tieropfer im Tempel erfüllen würde, der kommt vom Himmel. Darum dieser blaue, lange Mantel. Nun etwas Interessantes. Gott schrieb vor, dass alle Israeliten etwas blauen Purpur tragen sollten. Die Armen und die Reichen. Um zu zeigen, alle, die zum Volk Gottes gehören, haben Würde. Es geht nicht darum, wie viel Geld man hat. Und zwar in 4. Mose 15, 38 haben wir dieses Gebot. Die Quasten, die man an den Kleidern tragen musste als Israelit. Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen, dass sie sich eine Quaste an den Zipfeln ihrer Oberkleider machen, bei ihren Geschlechtern, und dass sie an die Quaste des Zipfels eine Schnur von blauem Purpur setzen. Und es soll euch zu einer Quaste sein, dass ihr, wenn ihr sie anseht, aller Gebote des Herrn gedenkt und sie tut. Und dass ihr nicht umherspäht eurem Herzen und euren Augen nach, denen ihr nachhuret, damit ihr aller meine Gebote gedenkt und sie tut. Und heilig seid eurem Gott. Ich bin der Herr, euer Gott, der ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um euer Gott zu sein. Ich bin der Herr, euer Gott. Alle Israeliten mussten an den Enden ihrer Kleider so eine Quaste, deutsche Wort Quaste bedeutet ein Bündel von Fäden, ja? Ein Bündel von Fäden haben, und der ist natürlicherweise bei Leinenkleidern weiß. Und da musste eben auch noch eine Schnur von blauem Purpur eingesetzt werden. Darum ist die Quaste zweifarbig, blau und weiß. Jetzt sagt einer, aber wenn ich die Ultraorthodoxen in Jerusalem anschaue, wir haben doch immer Weiße. Ja, natürlich, wir sind noch nicht so weit, dass man wieder weiß, wie man blauen Purpur herstellt. Also circa 1300 Jahre wusste man nicht mehr mit Sicherheit im Judentum, wie man dieses Gebot erfüllt. Und die Rabbiner haben gesagt, man darf nicht irgendeine andere Farbe nehmen. Ja, man hätte ja auch das Jeansblau nehmen können. Das ist übrigens chemisch verwandt. Und die Jeans sind von einem Juden erfunden. Ja? Irgendein anderes Blau ist keine Alternative. Nur was vorgeschrieben ist. Eben der Chelet. Und wenn man nicht weiß wie, dann lieber gar keine. Und so haben die meisten heute immer noch die nur weißen Fäden. Aber manche sieht man eben doch. Die sind schon ein bisschen weiter. Die sind schon informiert, dass man der Chelet jetzt auch wieder neu herstellen kann. Die sind ziemlich teuer, aber das ist jetzt wieder möglich. Und was bedeutet das? Das sollte also im Alltag, wenn man so, die Kleider muss man zwischendurch wieder mal zurechtrücken, oder? Und dann sieht man die Quaste. Oh ja, wir sollen uns an die Bibel halten. Auch im Alltag. Und das, was Gott sagt, tun. Damit ihr alle meine Gebote gedenkt und sie tut und heilig seid eurem Gott. Gerade das Weiß erinnert daran, heilig sein eurem Gott. Praktische Gerechtigkeit und Heiligkeit im Alltag. Auch im Berufsleben. Wenn der Chef Dinge verlangt, die man mit dem Gewissen gar nicht vereinbaren kann, was dann? Da muss man sagen, ich kann das nicht. Dann wird's konkret, nicht wahr? Aber es ist nur ein Beispiel. Und weiter ist es eigentlich so etwas, wie man früher bei uns, wenn man sich erinnern wollte, ich muss Tante Pia um 5 Uhr am Bahnhof abholen. Was mache ich, dass ich das nicht vergesse? Und da haben wir dann ins Nastuch einen Knopf gemacht, ja? So als Erinnerung, ja? Knopf, ah, Tante Pia, 5 Uhr. Und das war eben, oh, Gottes Gebote im Alltag. Und der blaue Purpur erinnert daran, die Bibel ist nicht ein menschliches Buch, sondern sie ist Gottes Wort. Sie kommt vom Himmel, inspiriert durch den Heiligen Geist. Und all diese Gebote sind nicht Erfindungen der Menschen. Auch die Ethik, die Moral der Bibel, das ist nicht einfach menschlich erfunden, sondern das ist gültig und entspricht dem Wesen und der Gerechtigkeit Gottes im Himmel. Daran erinnert der blaue Purpur. Jesus Christus trug auch diese Quasten, weil er ja unter Gesetz geboren wurde, nicht wahr? Galater 4,4. Er ist erst das Ende des Gesetzes geworden durch seinen Tod am Kreuz. Römer 10, Vers 4. Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Und darum trage ich keine Quasten, weil wir nicht mehr unter Gesetz sind. Der Messias hat diese Periode abgeschlossen, aber in den Evangelien sind wir noch unter Gesetz. Und darum erfüllt ihr alle Gebote der Tora. Markus 6, 56. Und wo irgend ihr eintrat in Dörfer oder Städte oder aufs Land, legten sie die Kranken auf Marktplätzen hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Kleides anrühren dürften. Und so viele irgend ihn anrührten, wurden geheilt. Und bei ihm hatten die Quasten die wunderbarste Bedeutung. Er war der einzige Mensch, der wirklich alle Gebote der Tora, so wie Gott es gemeint hat, 100% umgesetzt hat. Er war der Vollkommene und sein Leben bewies, dass er eben das Opfer werden könnte für all die Menschen, die Sünder sind und selber eben unfähig sind, Gottes Gebote zu erfüllen. So haben diese Quasten also eine ganz besondere Bedeutung. Er hat das vollkommen vorgelebt, was Gottes Gerechtigkeit ist. Manchmal gibt es Leute, die sagen, ich halte nicht viel von Christentum. Wieso? Ich bin von so viel Frommen enttäuscht worden. Da muss man sagen, ja, ich auch. Das ist nichts Besonderes. Aber das behauptet ja auch niemand, dass Christen nicht enttäuschen. Aber was wir behaupten ist, dass Jesus Christus nicht enttäuscht. Ja, sein Leben wird der Maßstab sein einmal im letzten Gericht. Da wird man nicht sagen können, ja, mein Nachbar, der war auch nicht besser als ich und überhaupt, der hat... Spielt keine Rolle. Der Maßstab im letzten Gericht wird sein, das Leben von Jesus Christus. Und Gott wird uns an diesem Maßstab richten. Karmesin ist eine weitere Farbe, die vorgeschrieben war. Sie ist auch sehr wertvoll, war auch eine Farbe der Reichen. Man gewinnt sie aus den Würmern der Kermes-Schildlaus. Man muss sie im Mörser zerstampfen und dann entsteht diese wunderbare Farbe. Das ist ein leuchtendes Rot, das erinnert genau an das arterielle, sauerstoffreiche Blut des Menschen. Und das weist eben darauf hin, dass der Messias kommen sollte, um zu sterben und sein Blut zu geben wegen unseren Sünden. Und das weiße Leinen, hebräisch Shesh, das ist hergestellt aus Flachs. Und dieses Weiß weist hin auf die Gerechtigkeit und Vollkommenheit des Messias. Man gewinnt aus Flachs diese Fäden und kann daraus dann weiße Kleider herstellen. Nun, diese vier Farben entsprechen den vier Evangelien. Und zwar, das Karmesin weist hin auf das Matthäusevangelium, der Messias Israels. Und das ist interessant, in Matthäus 27, 28 geben die Soldaten, um Jesus Christus zu verspotten, einen roten Soldatenmantel als Königsmantel. Jesus Christus. Matthäus sagt im griechischen Text, der war aus Karmesin, Scharlach. Aber im Markus-Evangelium, die gleiche Geschichte, Markus 15, 27, Markus beschreibt diesen selben Mantel als roter Purpur. Warum? Man kann es ausprobieren, wenn man die beiden Farben nebeneinander legt und dann einen Lichtfilter nimmt, der etwas vom Licht ausfiltert, kann man die beiden Farben nicht mehr unterscheiden. Der Prozess vor Pilatus war um 6 Uhr morgens, als gerade das erste Licht über dem Ölberg erschien. Und in dieser Situation konnte Markus eben den Mantel beschreiben als roter Purpur und Matthäus als Karmesin. Aber die Bedeutung ist nun die, weil das Matthäusevangelium Jesus Christus beschreibt als den Messias Israels, das ist sein Hauptthema, bedeutet der Karmesin die Herrlichkeit des Messias von Israel, der kommt, um nach Jesaja 53 sein Leben zu geben für die Schuldigen. Und Markus beschreibt Jesus Christus als den Knecht des Herrn, der aber am Schluss des Evangeliums nicht nur auferweckt wird und dann in den Himmel fährt, sondern sich zur Rechten Gottes auf den Thron setzt. Das findet man nur im Markus-Evangelium. Das ist die Pointe des Markus-Evangeliums. Wer sich erniedrigt, wird erhöht werden. Und dieser erhöhte Knecht als König auf dem Thron wird dargestellt durch den roten Purpur. Und im Lukas-Evangelium, da findet man nur da diese Geschichte, Lukas 23,11, wo Jesus Christus von Pilatus zwischendurch zu Herodes Antipas geschickt wurde, weil er den Prozess abschieben wollte. Und Herodes Antipas verspottet Jesus Christus, indem er ihm ein weißes Kleid anziehen lässt. Und das ist auf Lateinisch die Toga Candida, die weiße Toga. Bewerber um ein hohes Amt im Römischen Reich trugen eine weiße Toga. Ist ja noch nicht so lange her. Da waren die zwei Bewerber für ein hohes Amt, Mrs. Clinton und Mr. Trump. Die hätten in dieser Zeit mit einer weißen Toga herumlaufen müssen, wären sie im Römischen Reich gewesen. Ja, das ist die Kandidatskleidung. Von da kommt das Kandidat, von Toga Candida. Candida heißt weiß. Und Herodes Antipas verspottete den Herrn. Seht, der ist Anwärter auf das Amt als König Israels. Und nun, im Lukas-Evangelium beschreibt der Autor Jesus Christus als den vollkommenen, sündlosen Mensch. Das ist sein Hauptthema. Und darum haben wir hier das Weiß. Das weiße Leinen weist hin auf das Lukas-Evangelium. Und im Johannes-Evangelium, dort liest man über 40 Mal, dass Jesus Christus vom Himmel, vom Vater ausgegangen ist und in diese Welt gekommen ist. Es geht da um den Sohn Gottes aus dem Himmel. Und darum ist der blaue Purpur speziell die Farbe des Johannes-Evangeliums. So hat man also da in diesem Zugangsvorhang zur Stiftshütte einen Hinweis auf Jesus Christus, der einzige Weg, die Tür zu Gott und einen Hinweis auf seine Herrlichkeit in den vier Evangelien. Und es war vorgeschrieben, dieser Vorhang von 10,50 Meter Breite, 20 Ellen, sollte getragen werden von vier Säulen. Und dann wurde er hingezogen bis gerade zur fünften. Aber er wurde getragen von vier Säulen. Welche Bedeutung haben Säulen in der Bibel? Schauen Sie mich an. Ja, in Galater 2, Vers 8 wird ja gesagt von Petrus, Johannes und Jakobus, die als Säulen angesehen wurden. Säulen sind ein Symbol von Menschen. Ja, der Kopf, das Kapitel und dann der Rumpf und Beine, das ist der Rest der Säule. Und dann der Fuß, ja. Säulen haben auch einen Fuß. Ja, und so weisen diese vier Säulen hin auf die vier Evangelisten, die Jesus Christus so beschrieben haben. Karmesin und roter Purpur, Leinen und blauer Purpur. Jetzt gehen wir weiter und schauen uns die weiteren Säulen des Vorhofs an. Also wenn die vier am Eingang, die vier Evangelisten sind, von wem sprechen dann die übrigen Säulen? Ganz einfach, die sprechen von all denen, die auch Zeugen von Jesus Christus sind. Das sind die Gläubigen überhaupt heute. Nicht wahr? Der Apostel Paulus erklärt ja in 1. Korinther 3, Vers 16 der Gemeinde in Korinth, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Die Stiftshütte war Gottes Tempel. Also jede Säule weist auf einen Gläubigen hin. Diese Säulen tragen dieses weiße Leinen. Das heißt, als Christen haben wir den Auftrag, zusammen hinzustehen und davon Zeugnis ablegen, wie heilig Gott ist und wie unheilig der Mensch ist. Dass da eine Trennung ist. Und wir können so nie vor Gott erscheinen im letzten Gericht. Das wäre eine Katastrophe. Wir müssen durch den einzigen Zugang hineingehen, um so zu Gott zu kommen. Nur so können wir einmal vor Gott stehen. Jede Säule besteht aus Akazienholz, hat einen Sockel aus Bronze und ein Kapitel aus Silber. Kapitel aus Silber, was bedeutet das? Ganz einfach. Was heißt Silber auf Hebräisch? Kesef. Und was heißt Kesef noch? Geld. Das ist der Kaufpreis. Kesef. Und dieses Kapitel spricht davon, wir sind Menschen, die durch einen Preis erkauft worden sind, durch das Opfer von Jesus Christus. So steht es in 1. Korinther 6, ihr seid um einen Preis erkauft worden. Und das erinnert an Epheser 6, wo gesprochen wird, dass wir den Helm des Heils, den Helm der Rettung tragen sollen. Das ist genau das. Das Akazienholz. Das ist natürlich nicht diese Akazie bei uns, sondern das ist die Akazie, die ganz typisch ist für die judäische Wüste, mit Bar Yehuda, für die Negev-Wüste und auch Sinai. Da findet man diese Baumart, so typisch isoliert für sich alleinstehend, ein sehr knorriger Baum, aber das Holz hat es in sich. Diese Akazie, im Hebräischen wird gesprochen von Shittim-Holz. Diese Akazie ist so hart, kein Schädling kann sie fressen und angreifen. Und darum hat die älteste Bibelübersetzung von Juden übersetzt, im 3. Jahrhundert vor Christus, die Septuaginta, die oft von den Aposteln im Neuen Testament zitiert worden ist, die hat das wiedergegeben mit unverderbliches Holz. Und so spricht eben dieses Holz von dem ewigen Leben, von dem unvergänglichen Leben. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und Sie sehen, man muss genau lesen. Darum lohnt es sich, die Bibel langsam zu lesen. Viele Leute lesen sie viel zu schnell, darum verstehen sie es nicht. Langsam und genau lesen, ewiges Leben habe, das ist Präsenz. Nicht ewiges Leben haben werden oder haben wird, sondern ewiges Leben habe. Das ist Präsenz. Und tatsächlich im Griechischen meint das Präsenz fortdauernd dieses Leben als gegenwärtigen Besitz haben. Und dieses Leben ist eben nicht einfach etwas. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist in Person die Quelle des Lebens. Er ist das ewige Leben und jeder, der ihn hat, hat das Leben. Und das wird dargestellt in diesem Akazienholz. Unverderbliches Holz. Ja, also wenn Sie nächstes Mal nach Israel gehen, Sie müssen solche Bäume auch mal berühren und dran drücken und mit Fingernagel reingehen. So nimmt man Israel wahr, nicht einfach, indem man so rumläuft, ja? Ich hatte mal eine Blinde mit auf der Israelreise. Sagen Sie, aber was soll die in Israel? Bringt ja nichts. Ja, natürlich. Und da haben wir dann auch ihre Hände da reingesteckt, dass sie mit den Händen die Sachen wahrnehmen konnte. Auch die Gerüche, ja? Israel riecht ganz anders als Thailand, ja? Es klingt anders, es riecht anders. Und das kann man eben so erleben und dann merkt man wirklich, wow, das ist ja schon etwas anders als Tannenholz, ja? Oder eben die Akazie bei uns. Jetzt gehen wir weiter zum Brandopferaltar. Dieser Altar war aus Bronze, also Kupfer in Legierung, Bronze. Und inwendig war es Akazienholz, damit der Metall überzogen. 4 Hörner, 2 Tragstangen, Maße 5x5 Ellen, Höhe 3 Ellen. Sie sehen, alles im Detail genau angegeben. Ein Bauplan von einem Elementbau und das vor 3600 Jahren. Das ist fantastisch. Ja, da muss ja jedes Architektenherz höher schlagen. Aber ich merke, es sind nicht alle Architekten. Aber da könnte ja der eine kritisch sagen, uff, das ist aber gefährlich. Da sollte ja immer Feuer brennen auf diesem Altar, durfte Tag und Nacht nicht ausgelöscht werden. Ja, das ist ja ganz gefährlich für diese Priester, die da Dienst tun. Wenn die nur so mit der Hand drankommen, das kann ja schwerste Verbrennungen geben, ja? Nicht nur ersten Grades. Da haben tatsächlich Leute das mal nachgebaut und ausprobiert. Wow, es wird nur handwarm. Und zwar wird die Hitze durch das Holz innen abgezogen. Das zeigt Gottes Weisheit. Das sind alles Vorschriften so gegeben und es funktioniert. Nun, dieser Altar war natürlich etwas erhöht da auf einem Hügel, muss so sein. Es gab inwendig ein Gitter auf halber Höhe. Und damit das überhaupt brennt, das Holz auf diesem Altar, muss von unten her der Sauerstoff kommen. Der Sauerstoff kommt rein und dort, wo er das Feuer trifft, dort ist das Feuer am heißesten. Aber es ist der verborgenste Punkt im Altar. Nun, dieser Altar weist hin auf Golgatha. Jesus Christus, der Messias, hat all diese Opfer erfüllt, als er auf diesem Felsen Golgatha vor den Toren Jerusalems starb am Kreuz. Und dieser Fels, etwa 10 Meter hoch war er damals, ist eben vorgeschattet durch diesen Altar. Und da wurden die Opfer Gott dargebracht. Und nun sehen wir sind jetzt durch den Vorhang hineingekommen. Und das Erste, was wir da so kennenlernen in der Stiftshütte, das ist der Altar. Und es zeigt uns, um mit Gott ins Reine zu kommen, brauchen wir ein Opfer. Wir brauchen einen Stellvertreter, der an unserer Stelle stirbt. Das Feuer, das nie erlöschen durfte, ist ein Bild des Zornes Gottes. Und das ist eine Realität. Die Bibel lehrt den Zorn Gottes. Römer 1, Vers 18. Denn es ist geoffenbart Gottes Zorn über alle Gottlosigkeit der Menschen. Das wird oft nicht mehr gepredigt heute, weil man nur ein halbes Evangelium oft verkündigt. Aber man muss über den Zorn Gottes reden. Und Gott ist zornig gegen all unsere Schuld, die wir aufgehäuft haben im Leben. Aber hier lernen wir, es gibt einen Ausweg, weil Gott Liebe ist. Gleichzeitig möchte er uns verschonen vor seinem Zorn. Und das geht nur, indem wir einen Stellvertreter haben, der den Zorn auf sich nimmt. Und so wurden hier unschuldige Tiere geopfert anstelle der schuldigen Menschen. Und das ging so. Der schuldige Mensch musste ein unschuldiges Opfertier bringen. Ein Hinweis auf den kommenden Messias. Jesaja 53 erläutert, der Messias wird kommen, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und so war jedes Opfertier ein Hinweis auf den kommenden Messias. Und der Schuldige musste seine Hände auf den Kopf des Tieres aufstützen. Samach ist nicht einfach so ein bisschen Hände auflegen. Aufstützen, das heißt, man übertrug das Gewicht seiner Person auf das Tier. Um symbolisch auszudrücken, ich identifiziere mich mit dem Opfer. Dann musste man gleichzeitig seine Schuld konkret bekennen. So bekenne er, worin er gesündigt hat. 3. Mose 5. Und dann, symbolisch, haben sie gewechselt. Jetzt ist das unschuldige Opfertier beladen mit der Schuld des Sünders. Und jetzt muss, weil Gott gerecht ist, das unschuldige Tier sterben. Und der Sünder selber musste das Tier schlachten. Das konnte er nicht dem Priester überlassen. Mit einem ganz scharfen Messer, die Tiere sollen nicht gequält werden, wenn man das kann. Die Tiere bleiben ruhig da, diese Lämmer, aber dann sieht man das Blut. Und das geht unter die Haut. Und so lernte Israel, es gibt eine Möglichkeit, um Vergebung zu haben. Aber ein anderer muss sterben an unserer Stelle. So wusste man auch, ich muss mich mit dem Opfer identifizieren, Handauflegung, ich muss meine Schuld bekennen und nur durch Tod und Blut kann ein Mensch gerettet werden. Und so kann man das Prinzip Erlösung durch Stellvertretung den Menschen erklären. So kann man das orthodoxen Juden erläutern. Dann müssen Sie sagen, das ist ja genau unser Hintergrund. Ja? Ja, natürlich! Das war die Hoffnung der Väter, dass der Messias kommen sollte. Und er ist gekommen und er ist am Kreuz gestorben. Er hat das alles erfüllt. Aber eben, das gilt nicht nur für orthodoxe Juden, das kann man auch irgendwelchen Heiden erklären. Ja, ich fuhr im ICE in den Norden Deutschlands. Und das mache ich ja nicht oft, aber da bin ich mal ins Zugrestaurant gegangen, zum Mittagessen. Und dann hatte ich begonnen zu essen und mir gegenüber saß eine etwas vornehm gekleidete ältere Dame. Die hat nicht mit mir gesprochen bis dann anhin und plötzlich beginnt sie. Zuerst betet der Mann und dann frisst er dieses Fleisch. Ja, ich habe dann gesagt, ja, natürlich, es kann ja sein, dass man eben Mühe hat mit dem Gedanken, dass ein anderer sterben muss, damit ich leben kann. Ja, genau, ich bin Buddhistin. Ja, also dieser Gedanke, das war für sie ganz abscheulich. Ein anderer stirbt für mich. Als Buddhist muss man selber immer verdienen, verdienen, verdienen. Gute Taten tun. Und dann, wenn man am Sterben ist, weiß man immer noch nicht, was passiert. Und wenn man gestorben ist, ich habe es ja direkt erlebt, ich musste auch Abdankungsrede halten für Buddhisten, die wissen nicht, was ist jetzt mit dem? Was geschieht mit ihm? Die sind hoffnungslos. Eben weil sie immer auf ihre eigenen Punkte aufbauen. Und das gibt keine Ruhe. Und die Bibel sagt, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. So wörtlich, Römer 3, 23. Wir können Punkte sammeln bei Coop und bei Migros, auch mit guten Taten in unserem Leben. Es wird nie reichen. Es reicht nie. Und wir brauchen eben einen, der alles für uns bezahlt hat. Und Jesus Christus konnte sagen, es ist vollbracht am Schluss. Und das kann einen Menschen zur Ruhe bringen, indem er das Prinzip versteht, ja, es gibt einen Weg zurück zu Gott, aber eben durch Bekenntnis der Schuld. Was uns noch bewusst ist im Leben, müssen wir Gott bekennen im Gebet. Brauchen wir keinen Priester und keinen Pfarrer, sondern wir können ganz direkt im persönlichen Gebet kommen und so die Vergebung in Anspruch nehmen. Danken, dass Jesus Christus für unsere Schuld, für die ganze Schuld des Lebens gestorben ist und bezahlt hat. Es gab 4 verschiedene Opfer, die vorgeschrieben waren in 3. Mose 1 bis 7. Das Brandopfer, das Friedensopfer, das Sündopfer und das Schuldopfer. Und jedes Opfer zeigt das Opfer des Messias von einer anderen Seite. Das würde jetzt zu weit führen. Ich möchte auch wieder, dass ihr zum Mittagessen gehen könnt. Aber nur andeutungsweise, das Brandopfer wird genau beschrieben im Johannesevangelium. Das Friedensopfer im Lukasevangelium, das Sündopfer im Markus und das Schuldopfer im Matthäusevangelium. Da staunt man über die Präzision und Vollkommenheit der Bibel. Ich meine, diese Predigt ist nur ein Kratzen an der Oberfläche. Aber es soll Hunger wecken für mehr. Es steckt so viel mehr in der Stiftshütte. Wir gehen noch zum Waschbecken. Nach dem Altar kam das Waschbecken und das war nur für die Priester. Und zwar, wenn sie täglich in den ersten Raum des Tempelhauses hineingingen, ins Heilige, dann mussten sie vorher jeweils Hände und Füße waschen. Was bedeutet das Waschbecken? Es wurde hergestellt aus den freiwillig gespendeten Spiegeln von Frauen. Also es war aus Bronze. Kupferlegierung, nicht aus Glas. Die Spiegel damals waren aus Kupfer. Aber fassen Sie mal einen Kupferspiegel und dann schauen Sie rein, sehen Sie gar nichts. Aber wenn der sauber poliert wird, fantastisch. Wirklich, man sieht sich. Wunderbar. Also, das Waschbecken ist ein Bild der Bibel, des Wortes Gottes. Jakobus 1 sagt, es ist wie ein Spiegel. Das habe ich ja am Anfang erklärt. Die Tora ist ein Spiegel. Die ganze Bibel ist ein Spiegel. Und sie zeigt uns alles auf. Und darum, Bibelleser sind im Allgemeinen mutige Leute. Denn sie setzen sich der Kritik Gottes aus. Gut, es gibt auch Leute, die lesen die Bibel, um sie zu kritisieren. Aber sehr bald merken sie, die Bibel kritisiert sie. Und jetzt? Gott kritisiert uns und deckt Dinge in unserem Leben auf, weil er uns zur Umkehr führen möchte. Und so heißt es in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Reinigen, wie man durch Wasser eben Hände, die mit falschen Dingen in Kontakt gekommen sind, wieder sauber kriegt. Und die Füße, weil man eben an falschen Orten war, wieder sauber kriegt. Und so ist eben die Bibel nicht nur ein Spiegel, sondern gleichzeitig ein Waschbecken, das uns dazu führt, dass wir in einem Zustand mit Gott wirklich Gemeinschaft haben kann, der ihm entspricht. Ein Zustand, der Gott entspricht. Und so konnten die Priester reingehen. Das mussten sie täglich machen. Und das gehört zum ABC des Christen. Wenn ein Christ das nicht praktiziert, sein Leben täglich ordnet, so wie die Priester das machen mussten, Hände und Füße, das ist kein Christsein. Das geht nicht. Man muss sein Leben ständig ordnen. Und wenn man das nicht macht, ja, dann muss man eben nicht verwundert sein, wenn dann der Nachbar sagt, bin so enttäuscht worden von diesen Frommen. Ja, weil sie eben nicht fromm gelebt haben. Und fromm leben heißt eben nicht, sich besser fühlen als die anderen, sondern zu wissen, ich bin besser dran als die anderen, weil es einen Weg gibt, wie ich mein Leben immer wieder mit Gott in Übereinstimmung bringen kann. Und jetzt schauen wir uns das Tempelhaus an. Das ist gedeckt mit einer unansehnlichen Decke. Aber was drin ist, all diese Goldschätze, ist unglaublich. Und wenn ich sage Gold, es sind 4 Decken über diesem Zelthaus. Die unterste besteht aus, also als Riesendecke, besteht aus blau und rotem Purpur, aus Karmesin und Leinen, also unbezahlbar. Aber das sieht man von außen nicht. Diese unansehnliche Decke war eine Decke aus Seekuhfell. Man muss sich mal vorstellen, da ritt irgendein Beduine durch die Sinai-Wüste am Lager Israels vorbei. Ah, Seekuh. Und geht, ja? Die Seekuh ist ja eine Robbe, so wie Seeelefant und Seehund, aber eine Robbe, die es gibt im Roten Meer. Also wenn man in der Sinai-Wüste ist, das ist der richtige Ort, um an Seekuhfälle heranzukommen. Und bis ins 20. Jahrhundert wurde das verwendet von Beduinen, um Schuhe zu machen. Hesekiel 16 spricht auch davon. Also Dachash, das ist Seekuhfell und es ist ein strapazierfähiges, gutes Leder. Wunderbarer Schutz für die Stiftshütte obendrauf. Das war eben funktionell gedacht. Aber eben auf den ersten Blick haben wir den Eindruck, oh, nichts Besonderes. Und genau so war das, als Jesus Christus in diese Welt kam. Und der Prophet Jesaja hat es vorausgesagt, 700 Jahre vorher. Genau, was die Menschen dann denken würden. So steht's in Jesaja 53, Vers 2 in der Mitte. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seine begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Aber eben, wenn der Beduine, der vorbeireitet, reinkommen würde, dann wär's für wahr. Er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Man muss reingehen. Und schauen Sie, wenn Sie das nächste Mal mit einem Nichtchristen sprechen und erklären, was das für ein Reichtum ist, wenn man Jesus Christus kennt, dann wird er sagen, das ist schön, dass es für Sie so gut ist. Aber er glaubt es eben nicht. Er glaubt es gar nicht. Aber das muss man sagen, Sie müssen selber rein. Sie müssen selber mal rein und schauen. Und dann sieht man's. Wir können einfach davon sprechen. Aber es sieht dann meistens so aus wie Dachash außen. So funktionell. Okay, für dich ist es gut. Schön, wenn du glücklich bist dabei. Nein, das täuscht. Und das ist eine Seekuh. Ein ganz eigenartiges Wesen, nicht wahr? Ein Säugetier. Lungenatmer. Und lebt im Meer. Also eigentlich dort, wo es gar nicht hingehört. Natürlich, die können lange unten sein, aber sie müssen immer wieder aufsteigen und Luft holen. Und so weist das hin auf den Herrn Jesus. Er kam aus der Herrlichkeit des Himmels in eine Welt, die voll von Ungerechtigkeit ist. Bosheit, Heuchelei, Hinterhältigkeit, Scheinfrömmigkeit. Er war nicht zu Hause hier. Und darum heißt es auch in Johannes 2 am Schluss, er vertraute sich den Menschen nicht an, weil er wusste, was in den Menschen ist. Er hatte keine so romantische Vorstellung vom Guten im Menschen. Er war hier nicht zu Hause. Er war ein Fremdling. Und so weist diese erste Decke hin auf den, der gekommen ist, trotz allem. Obwohl er hier nicht zu Hause war, kam er zu uns. Es sind eben insgesamt 4 Decken. Zu oberst sieht man hier die Seekuhfelldecke. Und dann kommt eine rot gefärbte Witterfelldecke. Und dann kommt Ziegenhaar und schließlich diese fantastische Cherubindecke. Aus den 4 genannten Farben, unbezahlbar. Was bedeutet die rot gefärbte Widderfelldecke? Man muss sich fragen, was bedeutet der Widder in der Bibel? Der Widder ist in der Bibel das erste Opfer, mit dem die Priester der Stiftshütte eingeweiht wurden. Und so spricht der Widder von Hingabe an Gott und im Dienst für Gott. Aber rot gefärbt, das bedeutet, die Hingabe des Messias ging bis zum Letzten, bis zum Tod. Wie es in Johannes 13 heißt, da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, so liebte er sie bis ans Ende. Und Telos, Ende, Ziel, heißt im Griechischen auch Tod. Wirklich, bis aufs Äußerste ist er gegangen. In der Stiftshütte werden ja so viele Maßangaben gemacht. Aber man muss wissen, auch da, wo in der Angabe nichts steht, hat es auch eine Bedeutung. All die Zahlen haben eine Bedeutung, die Maße. Aber hier hat es kein Maß. Ja, welches Maß könnten wir geben für die Hingabe von Jesus Christus? Es war ohne Grenze, ohne Maß, bis zum Äußersten, bis zum Allerletzten. Und dann die Ziegenhaardecke. Ja, wer trug Ziegenhaar? Das war sofort klar, damals zur Zeit von 2. Könige 1. Es wird nach einem bestimmten Mann gefragt. Wie hat er ausgesehen? Und dann wird geantwortet, er trug einen Mantel von Ziegenhaar. Das ist Elia, der Tisbiter. Das war klar, das ist der Mann im Prophetenmantel. Das ist das Prophetenkleid. Und nun, der Messias, der verheißene Erlöser, sollte nach 5. Mose 18, Vers 15 der große Prophet sein, der einmal kommen würde, um alles zu verkünden, was Gott uns sagen will. Und auf ihn muss man hören. Das wird hier dargestellt durch die Ziegenhaardecke und dann die Cherubindecke. Das sind wieder diese 4 Farben, die ich schon erläutert habe. Und es gäbe noch viel mehr zu sagen, aber wir wollen noch etwas weiterkommen. Repetition, Seekuhfelle. Übrigens, da haben manche in der Bibel Dachsfell. Im 19. Jahrhundert wusste man nicht recht, wie soll man Dachasch übersetzen? Es wird eben nur gebraucht für die Stiftshütte und dann eben für diese Schuhe in Hesekiel 16. Dachasch. Aber oft die verwandten Sprachen von Hebräisch haben Wörter, von denen man nicht mehr genau wusste, was sie bedeutet, aufhellen können. Darum, Hebräisch gehört heute zu den besterforschten Sprachen. Die Bibelsprachen gehören zu den besterforschten Sprachen. Wenn manchmal Leute kommen und sagen, ja, wissen Sie mit der Bibel, man weiß ja sowieso nicht mehr richtig, was das heißt und wie man es übersetzen soll. Wow, dann habe ich Freude. Ja, dann kann man erklären, es geht genau das Gegenteil. Und jetzt gerade ein Beispiel. Dachasch wusste man nicht mehr, aber was sagt man im Arabischen? Duhas, so heißt die Seekuh. Und das ist eben so, ein S im Arabischen entspricht oft einem Sch im Hebräischen. Darum sagt man Salam. Und auf Hebräisch Shalom. Ja, S, Sch. Dachasch, Duchas. Das ist die Seku. Und dann rot gefärbte Widerfelldecke, Decken aus Ziegenhaar und die Cherubindecke. Und hier sehen wir die 2 Abteilungen. Der erste Raum, das Heilige, und dahinter das Allerheiligste. Und das Zelthaus war aufgebaut aus Brettern, aus Akazienholz, überzogen mit Gold und ruhend auf Silbersockeln. Übrigens, nur zwischendurch, Samuel, 1. Samuel 1 und 2 und 3. Die Mutter Hannah hat ja den Samuel zum Tempel gebracht in Shiloh. Aber der Tempel war damals die Stiftshütte. Das war ja vor dem Salomo-Tempel. Und dann liest man doch in der Geschichte, dieser kleine Junge, der dem hohen Priester dient, der schläft bei der Bundeslade. Da stellt man sich die Frage, wie geht das? Kein Priester darf ins Allerheiligste und Samuel war ja nur ein Levit, der durfte nicht mal in den ersten Raum gehen. Wieso steht das da? Nun, Nun, die Antwort ist ganz einfach. Sieht man diese Decken? Die waren ausgespannt und dazwischen gab es einen Freiraum. Und da hinten, wo das Allerheiligste war, außerhalb, schlief der kleine Samuel auf seiner Matte. Und dort war diese Geschichte. Plötzlich nachts hörte er die Stimme. Schmuel, Schmuel, Samuel, Samuel. Der steht auf und geht rüber. Der Priester schlief auf der anderen Seite, der Hohepriester. Weck den Eli, den alten Mann. Und er sagt, ja, geh wieder schlafen. Nicht wahr, das kennen wir ja. Die kleinen Jungs, die Dinge hören in der Nacht, die keiner hört sonst. Aber das wiederholt sich. Und schließlich merkt der alte Mann, es könnte ja sein, dass Gott ihn ruft. Und dann sagt er, wenn du das nochmals erlebst, dann sage, Hineni, hier bin ich. Oder siehe mich. Ist ein Wort, Hineni, dein Knecht hört. Und das hat Samuel so gemacht, der kleine Junge. Hineni. Und dann hat Gott ihn als sein Diener gebrauchen können. Das ist das Entscheidende. Die Bekehrung, das Hineingehen durch den Eingangsvorhang, das Opfer von Jesus Christus in Anspruch nehmen, das ist eines. Aber dieser Moment, wo man wirklich bewusst sagt, Hineni, hier bin ich, nimm mich, meine Hände und Füße, meine Augen, meine Ohren, alles, was ich bin und habe, das kann man hier lernen von dem kleinen Samuel. Übrigens, später im Tempel, dieses Haus, das ist das Bet HaMoked, das Haus des Feuerherdes, gerade nördlich vom Allerheiligsten. Das war das Haus, wo die Priester schliefen. Da schlief zum Beispiel der Priester Zacharias, Lukas 1. Und im künftigen Tempel, im tausendjährigen Reich, in Jerusalem, da ist vorgeschrieben in dem detaillierten Plan von Ezekiel 40 bis 48, nördlich und südlich vom Allerheiligsten ist dieser moderne Terrassenbau. 3 Stockwerke mit Zellen. So vorgeschrieben, vor 2600 Jahren. Ja? Da werden die Priester, die Kohanim im tausendjährigen Reich schlafen. Ganz entsprechend der Schlafstätte von Eli und Samuel. Man hat in den vergangenen Jahren die Stätte der Stiftshütte in Shiloh gefunden und ausgegraben. Und zwar hat man dort den natürlichen Felsen an Ort und Stelle hat man so zubereitet, dass da ein Freiraum entsteht. Ich habe das ausgemessen von Mauer zu Mauer, sind das 28 bis 30 Meter. Und da passt die Stiftshütte wunderbar von den Maßen hinein und war durch diese Mauern zusätzlich geschützt. Und jetzt versteht man auch, warum in 1. Samuel steht, am Morgen hat der kleine Samuel was gemacht? Die Türflügel der Stiftshütte geöffnet. Aber die Stiftshütte hat doch keine Türflügel, sondern nur Vorhänge. Ja, natürlich. Aber das waren die Türflügel dieses Mauerbaus rund um die Stiftshütte. Ja, da stehen wir, an dem Ort der Stiftshütte. An dem Ort, wo Samuel gesagt hat, hier bin ich. Und hier haben wir das Allerheiligste mit der Bundeslade und dem trennenden Scheidevorhang. Die Wände waren auch, kann man sagen, wie Säulen aus Akazienholz, überzogen mit Gold und 2 Silbersockeln. Und das ist auch wieder ein Bild von den Gläubigen, die eben nach 1. Korinther 3, Vers 16 die Gemeinde bilden. Sie haben ewiges Leben, Akazienholz, und sie ruhen auf dem Fundament der Erlösung. Dieser Silbersockel und sind überzogen mit Gold. Was bedeutet das Gold? Der älteste Freund von Hiob hieß Eliphaz. Eli, mein Gott, Phaz, Feingold. Gold spricht von der Herrlichkeit Gottes. Und wer an Jesus Christus geglaubt hat, kann, und das war die große Botschaft der Reformatoren vor 500 Jahren, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Römer 5, Vers 1. Was heißt rechtfertigen? Das heißt, jemanden für gerecht erklären. Der Richter erklärt den schuldigen Menschen als einen Gerechten. Warum? Schauen Sie, wenn man in meinem Leben alles, was mit Schuld zu tun hat, alles, was mit Sünde zu tun hat, wegtut, was bleibt dann? Ein Gerechter. Aber es ist ein begnadigter Sünder. Ja? So überzogen mit Gold. Und jetzt sieht man hier, im Heiligen war der goldene Leuchter, der Schaubrottisch und der Räucheraltar. Ich zeige das gerade noch ein bisschen detaillierter. Diese Bretter, die standen nicht einfach so lose, sondern die waren durch 4 sichtbare Riegel außenrum, waren die verbunden, so wie es von der Gemeinde heißt in Epheser 4, 16. Wohl zusammengefügt und verbunden. Der Schaubrottisch trug 12 Brote. Diese 12 Brote symbolisieren Israel, das 12-stämmige Volk. Und der Tisch heißt der Schaubrottisch, weil gewissermaßen Gott immer auf diese Brote schaut. Das bedeutet, Gott vergisst mich nie. Er hat immer den Blick auf den Schaubrottisch. Und der Tisch selber war aus reinem Gold. Der weist hin auf den Messias, der uns durch das Leben hindurch trägt. Ich habe Menschen gesehen, die mussten ihre eigenen Götter tragen. Und ich kann Ihnen sagen, die sind sehr, sehr schwer. Ja, in Indien. Und ist das nicht wunderbar, wenn Gott uns trägt und wir nicht Gott tragen müssen? Er trägt uns durchs Leben. Und dann der Räucheraltar spricht von dem Gebet, das Gott erhört. Psalm 143, da wird das Gebet von David verglichen mit dem wunderbar riechenden Rauchwerk. Lass als Rauchwerk vor dir bestehen mein Gebet. Das ist Gebet, das mit Gott übereinstimmt. Und diese vier Hörner, die da vorgeschrieben waren, die sprechen von Autorität und Macht. Wenn Sie das nicht glauben, dann müssen Sie mal ein Problem haben, ein Problem provozieren mit einem Stier. Und dann glauben Sie es, dass Hörner ein Symbol sind von Macht. Und so bedeutet das, Gebet hat eine enorme Wirkung. Das lernen wir da. Und der siebenarmige Leuchter, das war die einzige Lichtquelle im Heiligtum. Es gab keine Fenster. Gott braucht nicht das Licht der Philosophie dieser Welt. Er, Jesus Christus, konnte sagen, ich bin das Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, wandeln. Und hier, der Scheidevorhang, der machte die totale Trennung. Niemand durfte rein. Nur der Hohepriester, ausnahmsweise am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag. Aber nicht ohne Blut. Aber sonst war dieser Raum, wo Gott thronte zwischen den Cherubim der Bundeslade. Ich war, wenn Gott thront an einem Ort. Gott ist allgegenwärtig. Aber wenn es heißt, dass Gott dort wohnte, heißt es, dort hat er seine Allmacht auf ganz besondere Weise den Menschen mitgeteilt. Gott war der verborgene Gott hinter dem Scheidevorhang. Ein Bekannter von mir, damals als die Stiftshütte in Originalgröße in Lausanne ausgestellt war, hat eine Gruppe von orthodoxen Juden geführt und da hat er ihnen erklärt, der Gott im Judentum ist derselbe Gott wie der Gott im Neuen Testament. Der Gott des Alten Testaments ist derselbe Gott wie im Neuen Testament. Aber der Gott im Alten Testament ist der noch verborgene Gott hinter dem Scheidevorhang. Aber weil in dem Moment, wo Jesus Christus gestorben ist, Matthäus 27, der Vorhang zerriss, ist Gott nun der Gott, der sich uns ganz mitgeteilt hat. Und so haben wir als Gläubige, die an den Messias Jesus glauben, eben das Vorrecht, den direkten Zugang zu Gott haben, in einer Nähe und Intimität, wie man das früher nie gekannt hatte. Und wir nennen Gott Abba, Vater. Römer 8, Galater 4. Und ich fordere Sie auf, das zu prüfen. Nehmen Sie ein Siddur, ein jüdisches Gebetsbuch. Und Sie finden viele Namen, schöne Namen von Gott da drin. Ganz schöne Gebete. Typischerweise. Baruch ata Adonai Eloheinu, Melech haolam, shehechayanu vekimanu vehigianu lasman hazeh. Also, gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König der Welt. Und so weiter. Schöne Namen. Sie können auch finden, Avinu Shebashamayim, unser Vater, der du bist in den Himmel. Aber nie werden sie finden, aber. Weil das ist die zärtlichste Anrede des Vaters. Ja? Aber es steht in der Bibel, im Neuen Testament, obwohl es griechisch ist, auf Aramäisch. Nicht auf Griechisch, auf Aramäisch. Also das ist eine Aufforderung, wir sollen Gott nicht Daddy nennen, aber Abba. Dadurch, dass wir es Aramäisch sagen, ist eben doch ein respektvoller Abstand da, aber mit der innigsten, zärtlichsten Verbundenheit. Das ist das geöffnete Heiligtum. Und die ganze Stiftshütte ist Gottes Offenbarung in Gericht und Gnade. Es zeigt uns, es gibt einen Weg zurück zu Gott. Heute ist noch die Zeit der Gnade, wo man kommen kann durch diese Tür, aber es könnte morgen schon zu spät sein. Am Anfang wurde gesagt, wer weiß, was nächste Woche kommt. Wir wissen es nicht. Und darum ist es so wichtig, die Bibel sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Roger Lierby mit dem Thema Der Messias in der Stiftshütte. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran.